Vor einigen Wochen haben wir noch eine gemeinsame Roadtour durch den Pfälzer Wald gemacht und auf einem Hausboot auf der Saar Freundinnen und Familie besucht. Und schon ist der Gast in meinem Podcast Corona Calling. Er heißt Daniel und ist viel mehr als ein Freund. Er ist nämlich mein Bruder, mein einziger Bruder. Daniel Thielen ist 8,5 Jahre jünger als ich. Wir haben uns also erst im recht späten Brudealter so richtig kennenlernen dürfen. Und trotzdem verbinden uns viele wichtige Lebensanschauungen, die wir irgendwoher mit auf den Weg bekommen haben. Ein Weg, der in vielen Dingen auch in unterschiedliche Richtungen geführt hat. Er ist Architekt und lebt und arbeitet mit seiner Frau Anja und den Kindern Jakob und Oskar in Berlin. Wir fragen uns in dieser Folge, ob Brüder überhaupt Freunde sein können. Wir sprechen über unsere unterschiedlichen Begabungen, einen Nymphensittich und Jägermeister-Reklameplakate. Wir erzählen tatsächlich zwei Wüstenwitze und blicken 80 Millionen Jahre zurück in die Kreide, als Deutschland unter Wasser lag und viele Seeigel sich nicht haben träumen lassen, einmal in Daniels Schubladen in Berlin zu landen. Corona Calling. Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Ein herzliches Hallo nach Berlin zum wahrscheinlich vorletzten Corona Calling Podcast und kein geringerer als mein Bruder Daniel ist der Gast in der heutigen Corona Calling Folge. Daniel, hallo, ich glaube sogar, du bist im Büro bei dir in Berlin. Hallo nach Berlin, wie geht's dir denn?
Hallo Patrick, liebe Grüße nach Hamburg zurück. Ja, ich sitze jetzt hier im Büro. Wir wollten ja eigentlich gestern aufzeichnen. Das hat dann aber alles nicht so wirklich geklappt. Und jetzt bin ich ausnahmsweise hier im Büro und freue mich.
Eben, wir haben es gestern aus technischen Gründen irgendwie nicht geschafft. Netterweise kannst du es im Büro machen. Wenn es ein bisschen halt, es ist halt so einer dieser Besprechungsräume. Und wenn hinten ab und zu mal ein Telefon klingelt, dann ist es so schön, dass du jetzt in deiner Pause sozusagen das machen kannst. Ganz aktuell, wir schreiben ja den 26. Oktober 2020. Man hört nur Katastrophenmeldungen über Corona, vor allen Dingen aus Berlin. Was ist gerade los? Kriegst du was mit? Kannst du mit der Bahn fahren? Wie bist du unterwegs? Was machen die Kinder? Beschreib mal kurz, ist Panik da oder ist eigentlich alles ruhig und ich krieg das nur so überspitzt mit?
Ja, also erstens mal so, ich bin ja eigentlich Risikopatient, insofern mache ich mir schon relativ Gedanken, was hier abgeht. Ich bin eine Zeit lang öffentliche gefahren, das habe ich jetzt mittlerweile sein lassen, habe mir ein Fahrrad gekauft und weil es halt zu viel, ja, gerade in den späten Abendstunden zu viele Leute sich halt nicht an die Regeln gehalten haben. Das ist ja auch in der Presse, das kennt man ja, die ganzen Corona-Demos und so weiter, möchte ich jetzt gar nicht spaltend weiter darauf eingehen. Aber man kriegt es hier schon sehr intensiv mit. Es ist eine relativ dichte Stadt mit ganz vielen unterschiedlichen Gruppierungen. Und die Einschläge kommen näher, auch hier im Büro, auch im privaten Kreis. Gott sei Dank löst sich das eine oder andere Problem über einen negativen Corona-Test.
Ja.
Aber Panik ist jetzt bei mir nicht vorhanden, aber ich versuche ganz konkret so viel Kontakte wie möglich nach wie vor zu vermeiden einfach. So ist auf Oskar, mein Großer, ist der studiert, der hat das gleiche Problem, dass er nur noch online hier am Studium
teilnimmt. Daniel, Jakob ist der Große.
Jakob ist mein großer Sohn, 20 Jahre, Oskar ist 14, der hat heute seinen ersten Schultag und seit heute früh ist klar, dass die auch im Unterricht Maske tragen müssen.
Ja, den ersten Schultag nach den Ferien ist das, genau, du hast dein Kind mit 14 eingeschult.
Genau. Ja, stimmt.
Dann lass uns über die positiven Geschichten sprechen oder darüber sprechen, ob und wie es möglich sein könnte, dass Brüder auch Freunde sein können. Denn dieser Podcast heißt Gespräche mit Freundinnen und Freunden in besonderen Zeiten.
Aber lass uns mal anfangen, zuerst allen zu erklären, was bei uns Fakt ist. Nämlich, du bist 1967 geboren, ich 1959. Das heißt, wir sind, sind wir 9 Jahre auseinander?
8,5 Jahre sind es.
8,5 Jahre sind wir auseinander. Um das kurz so ein bisschen greifbar zu machen. 1967 ist Che Guevara in Bolivien erschossen worden. Ja. Nico von Bülow, Loriot, hat seine erste Sendung gemacht oder ist in einer aufgetreten. Die Beatles haben Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band veröffentlicht. Elvis hat Priscilla geheiratet und Eintracht Braunschweig ist deutscher Meister geworden. Bei mir 1959 ist Fidel Castro in Kuba an die Macht gekommen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat begonnen und bei mir ist Eintracht Frankfurt deutscher Meister geworden. Ich weiß nicht, ob daraus ersichtlich wird, dass das ein Generationssprung ist, oder wird daraus ersichtlich, ist es überhaupt kein Generationssprung? Wie siehst du das? Also wie groß ist diese Zeitspanne für dich?
Ist ja klar. Also ich bin ja ein ziemlicher Nachkömmling. Ich glaube, da wirst du eher drunter gelitten haben. Ich habe dich ja nicht wirklich wahrgenommen. Ich war ja mit anderen Sachen beschäftigt, Essen und Schlafen und so weiter. Wir haben uns ja auch relativ spät kennengelernt. Wir hatten auch nie großen Kontakt zueinander. Vielleicht du eher zu mir. Ich kann mich da kaum dran erinnern. Wir haben uns dann eigentlich kennengelernt, als ich 14 Jahre alt war. Da bin ich nach Freiburg zu dir gekommen. Du hast damals dort studiert und auch bei der Tageszeitung gearbeitet. Das fand ich natürlich als kleinerer Bruder hochspannend, da in die Chaotenhochburg zu kommen in der damaligen Zeit. So haben wir uns dann angenähert und kennengelernt. Insofern kann ich diesen Unterschied jetzt gar nicht so. Ich glaube, bei dir war das Fernsehen noch schwarz-weiß, bei mir war es in Farbe. Das habe ich nie empfunden und ich glaube, du auch nicht, dass wir jetzt sowas wie einen Generationskonflikt haben. Obwohl natürlich du der deutlich politischere Mensch bist als ich, aber wir haben ja auch andere gemeinsame Themen oder bevorzugt andere Themen, über die wir miteinander sprechen.
Das stimmt, wie du das sagst. Was hast du denn noch so in Erinnerung aus dieser Zeit? Wobei mich das jetzt gerade schockt mit dem Schwarz-Weiß-Fernsehen, aber das stimmt. Zur Olympiade 1900 in München ist, glaube ich, hat Willy Brandt auf ihren Knopf gedrückt und es ist bunt geworden und es war noch gefaked. Es stimmt absolut. Also das ist schon bitter. Aber wenn ich kurz darauf antworten kann, ja, wir hatten wirklich wenig miteinander zu tun. Für mich war es auch, das gebe ich zu, das weißt du auch, sehr seltsam, als die Mutter oder der Vater irgendwann sagten, du kriegst noch einen Bruder und ich sollte mich wahnsinnig freuen. Und ja,
du Armer.
Hab mich überhaupt nicht gefreut, weil ich dachte, hä, was ist das für eine seltsame Mitteilung? Also es war eher Unverständnis. Das hat sich dann auch so auch bei der Geburt, als du dann quasi aus dem Krankenhaus mit der Mutter kamst. Ja, das war okay. Aber ich bin jetzt nicht in Jubel ausgebrochen. Das ja, weil das ein sehr, sehr großer Altersunterschied war. Das glaube ich schon. Und ich da ja quasi Richtung Pubertät gewandert bin. Ja, schwierig. Oder nicht schwierig, aber tatsächlich eher so, ich habe einen Bruder. Ja, wie heißt er nochmal? Daniel. Das ist, werden andere, die so eine Geschwisterkonstellation haben, wahrscheinlich genauso empfinden, denke ich.
Also meine beiden Söhne sind 6 Jahre auseinander. Ich glaube, das ist gerade so die Grenze, wo man sich dann noch so lieb gewinnt in dem Alter. Und ich glaube, das ist dann aber auch wirklich die Schallmauer, die Schallgrenze. Und die haben wir, glaube ich, dann damals auch wirklich wahrscheinlich überschritten.
Ja, und deine Söhne kommen hervorragend miteinander aus. Nicht nur das, sondern die sind wirklich sehr eng miteinander. Was habe ich für Erinnerungen, Daniel? Ich habe Erinnerungen, dass du wahnsinnig viel gegessen hast. Dass Babysitterin, kann ich mich erinnern, ja, die ich spannend fand.
Kindermädchen.
Ja, Kindermädchen, die ich spannend fand. Urlaube mit dir, wo man eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun hatte, weil du halt im Buggy warst oder so und ich am Strand. Also das ist schon lange Zeit tatsächlich ein Nebeneinander herleben gewesen.
Genau,
und dann irgendwann, macht es dann buff und man merkt, oh, ich habe einen Bruder und wie toll. Ja, jetzt muss man sich kennenlernen, tatsächlich, ja.
Ja, ich hatte immer eine Boulette und ein Eis gleichzeitig in der Hand.
Das stimmt.
Und du hattest Spaß.
Und ich hatte Spaß. Ja, das stimmt. Ja, in der Chaoten-Hochburg und die Taz, ja, das begegnet mir öfter in diesem Podcast, dieses Gespräch über mein politisches Wirken, das war halt so. Du hast mir erzählt, du hättest mal eine Sonne für mich gemalt mit AKW Nein Danke oder sowas. Nee, richtig?
Nee. Das war der erste Urlaub sozusagen bei dir in Freiburg. Und ich weiß noch genau, es war der Tag, 2 Tage habt ihr mir Zeit gegeben.
Ich verstehe.
Und das war so ein konspiratives Treffen in so einem Dachboden. Ich weiß nicht mehr genau wo. Und da ich ja einigermaßen zeichnen und malen kann, war dann klar, dass ich, obwohl ich keine Ahnung hatte, worum es eigentlich geht, euch 4 auf 4 Meter große, so Monty Python-mäßig, so Plakate male mit Plackerfarbe auf weißem Betttuch. Kein AKW in Wyl und auch nicht anderswo. Und das war halt
in Wyl, genau. Aber du erinnerst dich noch an das Y. Das ist super
Wyl, genau.
Super lustig. Wyl wird das ausgesprochen, ja.
Ah, aber es wird mit YHL.
Ja. Ja.
Und linke Faust, die Sonne hatte noch eine Faust am Kopf geballt. Genau, da kann ich mich erinnern. Da war ich ganz stolz. Ich habe keine Ahnung gehabt, worum es eigentlich ging, aber ich glaube, das Plakat ist schön geworden.
Ja, das ist bestimmt herrlich eingesetzt worden damals. Die Ursprünge, und da sieht man doch, wie unfassbar alt ich bin, die Ursprünge nicht nur der Anti-AKW-Bewegung, sondern der Gründung der Grünen. Damals und dein Plakat mittendrin. Na, da kann ich jetzt nichts sagen. Herrlich. Ich wusste, dass du, und das bist du bis heute, ein herausragender Zeichner oder Maler und Zeichner und Maler bist. Das ist zum Beispiel was uns voneinander unterscheidet. Ich beschäftige mich überhaupt nicht mit Zeichnen und Malen. Kann das, glaube ich, auch nicht so gut. Und du?
Doch, du kannst das schon ganz gut. Aber du bist eher der musische Typ, hm? Oder?
Also, ja, ich glaube, ja.
Jetzt ja auch musisch, Entschuldigung, also musikalisch.
So, ja.
Das richtige Wort gewesen. Du bist früher zum Klavierunterricht gezwungen worden, wie das in den 50ern zum Zeitalter des Schwarz-Weiß-Fernsehens noch so Usus war.
Ja.
Deine Kinder zum Klavierunterricht geprügelt und es gab keine Widerworte, so meine ich das in Erinnerung zu haben.
Ja, deshalb habe ich auch nie Klavier gespielt, genau. Ja,
spielst du Gitarre, Ukulele und andere Instrumente, hast mal Saxophon gespielt, hast dich auch die gleiche Leidenschaft wie unser verstorbener Vater mittlerweile, Wagner, ne? Soweit ich
weiß. Ja.
Und ich bin halt, der war ja immer ein bisschen autistischer als du veranlagt. Ich habe halt gezeichnet den ganzen lieben Tag lang.
Jeder hat seine Talente oder jeder grenzt dich dann vielleicht auch ab, wer weiß. Was gibt's noch für Gemeinsamkeiten oder für Unterschiede? Humor hast du kurz angesprochen eben. Wie ist es mit dem Humor? Kannst du mir zum Beispiel einen Witz erzählen oder hast du eine Erinnerung an einen Witz und wie gehst du mit Witzen um?
Also ich denke mal, wir haben schon, also wenn wir mal verreisen, ne, sowas, was wir auch gemacht haben, wenn wir uns treffen, bei uns ist das schon so, dass die, wir erzählen keine Witze, also ich hasse Witze, ich erzähle auch gleich rum. Ich bin da schwerst traumatisiert, du kannst dich da gar nicht mehr so gut dran erinnern, glaube ich. Das ist der Lieblingswitz meiner Mutter, worauf ich eigentlich raus will, ist...
Unserer Mutter.
Unserer, habe ich gesagt, meine.
Ja.
Müssen wir was klären. wir haben einen sehr ähnlichen Humor und es ist, aber der ist eher so situativ, oder? Der
entwickelt einen sehr gleichen Blick auf die Dinge, würde ich mal sagen, auf das Alltägliche.
Ne? Eben, genau. Da entdecken wir immer die gleichen Sachen und das ist das ist sehr schön. Und das führt uns auch nachher nochmal zum Thema Freundschaft, finde ich.
Ja.
Jetzt erstmal der Witz von und der Lieblingswitz unserer Mutter. Ich meine, es ist insofern der Lieblingswitz, weil es auch wirklich der einzige Witz ist, den sie am Stück erzählen konnte.
Oh mein Gott, ja. Ich erinnere mich schon.
Der geht wie folgt. Und das es gehen 2 durch die Wüste. Ein großer und ein kleiner. Die tragen ein Brett. Der Große vorne, der Kleine hinten. Lässt der Kleine das Brett fallen, dreht der Große sich um und sagt, du warst's. Das ist der Lieblingswitz meiner Mutter. Alle ratlos, mit offenen Mündern. Und meine Mutter hat jedes Mal einen Nervenzusammenbruch vor Lachen bekommen.
Ja, und jetzt erinnere ich mich an den Witz. Ich hätte ihn nicht erzählen können, weil ich es verdrängt habe, aber genau so. Und genau, Nervenzusammenbruch vor Lachen.
Ja, und da steht man dann erstmal da. Und erst später wird einem dann klar, wenn man ein bisschen, wie wir schon fast altersmilde wird, dass da irgendwas Philosophisches dahinter stecken muss. Also ganz durchgestiegen bin ich noch nicht. Und da war mir aber relativ schnell klar, dass man mit Witzen keine Sympathien ernten kann. Und insofern bin ich eher ein bisschen witzgeschädigt. Witze erzählen ist für mich eigentlich ein No-Go. Das muss sich einfach die situativ ergeben.
Ja, darf ich trotzdem den einzigen Wüstenwitz erzählen, den ich kenne, wenn wir gerade über Wüsten reden?
Na, das ist ja mal ein Zufall. Noch ein Wüstenwitz.
Ja, das ist Zufall. Der ist anzüglich auch noch.
Ja, meiner ist wenigstens politisch korrekt. Aber erzähl
ja, der ist politisch mal, korrekt, ja.
Bevor ich mein Urteil bilde.
Wir sind beide ja katholisch erzogen worden. Da können wir nachher auch noch mal kurz drüber reden vielleicht. Mhm. Aber müssen wir nicht. Aber der Witz geht so, dass ein Mönch und eine Nonne warum auch immer in der Wüste unterwegs sind, und zwar tagelang schon, sich verirrt haben, so dass das Kamel sogar aus Erschöpfung zusammenbricht und stirbt. Die Nonne sagt, wir müssen jetzt wahrscheinlich sterben. Zum Ende des Lebens habe ich mir vorgenommen, ich möchte nochmal einen nackten Mann sehen. Der Mönch sagt, okay, zieht sich aus und stellt sich da auf mitten in der Wüste vor sie auf, und sie sagt, was ist denn das? Was hast du denn da? Da sagt der Mönch, das ist mein Zauberstab. Wenn ich den irgendwo reinstecke, dann kann ich Leben neu erschaffen. Da sagt die Nonne, das ist doch prima, dann steck das Ding mal in das Kamel, dann können wir weiterreiten.
Ja. Es ist ein super Witz. Also wenn jetzt hier nicht Kollegen sitzen würden, ich würde zusammenbrechen vor Lachen.
Zusammenbrechen vor Lachen, ja, das glaube ich. Das glaube ich dann nicht. Also wenn die einzigen Witze, die ich mir so merken kann, sind dann sowas wie, sagt das Schaf zum Rasenmäher, mäh. Und der Rasenmäher sagt, von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Aber gut, ich mag auch keine Witze. Und es ist wirklich dieses Situative. Deshalb haben wir auch so gleiche Film-Humor-Ebene mit Monty Python und solchen Sachen. Das zum Thema Humor, Kultur, Musik und Zeichnen. Aber wir gehen zum Beispiel, wir können das jetzt mal ganz kurz erzählen, glaube ich, oder? Wir waren erst vor ein paar Wochen zusammen auf Tour ins Saarland zum Grab unserer Eltern. Das machen wir einmal im Jahr. Diesmal sind wir von Monnem, von Mannheim durch den Pfälzerwald zum Beispiel auf eine Burg Frankenstein. Das sind so Dinger, die würde jetzt nicht jeder machen. Wir finden das aber cool. Und ich fand das jetzt auch in der Nachbetrachtung gigantisch, wie wir da oben auf dieser Burg rumgestolziert sind. Das haben wir, glaube ich, von unserem Vater, diese alten Bauten, diese Ruinen sich anzugucken oder Kirchen anzugucken. Mhm. Hast du auch? Was ist denn das?
Ja, das ist so. Also jeden Urlaub, den wir gemeinsam verbracht haben, den haben wir zur Hälfte am Strand und gefühlt zur Hälfte in romanischen, gotischen, was auch immer Kirchen verbracht. Ja. Das ist so. Und es ist ein Wunder, dass uns das gar nicht so jetzt, dass wir das nicht überhaben, sondern dass wir eigentlich... Wir hatten ja uns mal schon ein bisschen vorbereitet auf unser gemeinsames Leben mit den Eltern zum 90. vom Vater, der ist ja mittlerweile gestorben, und haben das eigentlich als Riesenqualität gesehen, ne? Dass wir das Vater da so hinterher war, und Gott sei Dank ist es auf fruchtbaren Boden bei uns gefallen, also wir machen das nach wie vor sehr gerne.
Du meintest, um das zu erklären, dass wir eine Rede gehalten haben, und da tauchte das nämlich auf an seinem Geburtstag, dass wir das toll finden, ein Geschichtsbewusstsein mitbekommen zu haben, sagt man so, die Lust zu haben, sich sozusagen an der Geschichte zu brechen und über solche Sachen zu reflektieren, auch wenn es nur zum Beispiel das ist, dass die Burg Frankenstein möglicherweise was mit dem Film Frankenstein oder dem Buch Frankenstein zu tun hat, weil die Autorin vielleicht da war. Also das triggert uns, sagt man heute, oder? Und das finde ich auch sehr schön.
Ich glaube, das können auch nur wir zwei, meine Kinder nervt's auch. Die kriege ich nicht dazu.
Ja.
Gut, das ist was anderes. Die haben andere Qualitäten, aber da reden wir jetzt.
Ja, aber so ist das mit Familie. Genau, und wahrscheinlich kriegen die andere Sachen mit, wenn wir gerade über die Kinder reden. Sport. Du hast zwei Jungs, die sportlich sehr begabt sind, Fußballer. Das haben wir auch irgendwie mitbekommen mit dem Sport. Ich mehr, wenn ich mich erinnere, weil du teilweise durch, ja, du warst einfach nicht so beweglich und sportlich. Ja,
das Gott sei Dank
muss man jetzt mal deutlich sagen.
Und also, jetzt bin ich ja aus den Buletten und dem vielen Eis rausgewachsen und ein bisschen mehr Kondition. Aber ja, wie auch immer, wir waren komplett verschieden. Ich glaube, du hast auch Tennis gespielt, das ist, und ich auch. Das mir immer begabter.
Ohne ja, Ende, ohne zu. Ende.
Ja. Du warst trotz deiner, du bist jetzt nicht der Riese, ne? Um es mal so zu sagen, warst du Fußball,
ich bin nicht der Riese, nein.
Ich bin jünger,
nein.
Ich bin auch deutlich größer als du, das will ich jetzt auch mal loswerden. Ja.
Ein paar Zentimeter.
Und du warst Fußballtorwart, bei mir ist es geblieben bei Tennis und bei Bodenturnen, also ich war Schläppchenträger. Das ist jetzt so interessant, und ich war immer in der Mannschaft,
ja.
Und wahrscheinlich, weil ich der Werksarzt war, bin ich da in der Mannschaft geblieben. Also wie immer, wir wollten doch eigentlich nur ganz.
Ja, du hast wirklich Bodenturnen gemacht. Das habe ich nicht wirklich mitbekommen, weil ich da schon in Freiburg studiert habe. Aber das fand ich immer so den Hammer. Also im Nachhinein finde ich das super, weil wer konnte schon am Reck irgendwas oder Flickflack oder Handstand abrollen richtig bei Bundesjugendspielen? Es war für mich immer ein Desaster, während ich Ehrenurkunden abgeräumt habe bei den Sommerspielen. Was du ich der im Winter
die Ehrenurkunde
vollkommen zugelangt hat. Ne?
Big Flag fand ich noch nie. Gut, wir wollten über Freundschaft reden. Über Freundschaft?
Genau, dann lass uns doch jetzt über Freundschaft reden und vielleicht nochmal einen Punkt zurückstellen nachher, was uns so in der Natur und mit der Biologie, was das mit uns macht und ob wir da Gemeinsamkeiten haben, dass wir es nicht vergessen. Ja, Freundschaft. Können Brüder, können Geschwister Freunde sein oder Freundinnen sein? Das ist die Frage. Du hast es eben auch schon mal angerissen. Ich glaube, so einfach geht das nicht, weil Freundschaft tatsächlich bedeutet, man sucht sich das aus und wir sind festgenagelt. Bei uns auf Gedeih und Verderb, im Guten wie im Schlechten, hängen wir zusammen. Das finde ich
ist ein Unterschied. Der Begriff Freundschaft und Verwandtschaft, ich hoffe, ich habe es nicht schon gesagt, ich habe mich ja wahnsinnig vorbereitet auch. Also mal kurz, man guckt sich Wikipedia
natürlich,
mal schnell durch.
Natürlich.
Und dann denkt man, man ist Experte.
Ja.
Auf jeden Fall, Freundschaft und Verwandtschaft sind bis vor 300 Jahren waren das eigentlich Synonyme. Man hat also früher gar nicht getrennt zwischen angeborener Freundschaft und erworbener Freundschaft.
Echt?
Vom Sprachbegriff
okay,
her ist das,
okay.
Eben gab es da früher überhaupt keine Trennung. So.
Ja, wie, was heißt früher? Im Mittelalter oder was?
16., 17. Jahrhundert, das ist ja gar nicht so lange her. Ne? Ach, wenn man sich überlegt, dass unser Großvater väterlicherseits 1882 geboren worden ist. Ist ja wirklich relativ nah. Und wir haben, und was so eine Freundschaft auch ausmacht, ist eine Freiheit. Also was du schon angedeutet hast, man kann sie wählen, man kann sie so gestalten, wie man möchte. Ne? Und man kann auch den Fortbestand wählen. Das heißt, du kannst eine Freundschaft jederzeit beenden. Und da bin ich an dem Punkt, wo ich dir recht geben würde. Da ist dann Blut, um es mal positiv auszudrücken, dicker als Freundschaft. Das heißt, Patrick, wir haben doch letztendlich gar keine Wahl. Wir sind doch auf Gedeih bis zum Schluss sind wir uns verbunden.
Ja, nun gibt es, Entschuldigung, Daniel, nun gibt es natürlich sowohl männliche wie weibliche Geschwisterpaare, die sich nicht riechen können, die nicht mehr miteinander reden, die total verfeindet sind. Also das heißt eben nicht, dass man tatsächlich auch dann zusammenbleibt. Nee. Das gibt's tatsächlich, Gott sei Dank bei uns
das
nicht.
Ist so. Aber wir haben den Vorteil, dass wir uns, vielleicht auch liegt es daran, dass wir uns spät kennengelernt haben. Also bei uns gab es ja nicht sowas wie Futterneid, oder? Bei uns, wir mussten uns keine Spielsachen teilen.
Ja,
wir mussten uns
Ich musste
die Aufmerksamkeit der Eltern suchen. Das wird dir anders gegangen sein, weil ich der Nachzügler bin. Also ich war immer wahrscheinlich mehr im Mittelpunkt. Ich war auch schneller ruhig zu stellen. Ich habe immer das bekommen, was ich wollte. So.
Naja, eine Zeit lang, ne? Bis 9 nicht, weil du nicht da warst. Und dann, du hast recht, dann schon mal ein paar Jahre. Aber da hatte ich schon Frauen.
Das ist auch so ein Thema, über Frauen reden wir bitte heute nicht, ja?
Ja, nein, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, nur du warst dabei, genau richtigerweise zu sagen, es gibt keine so Futterneid-Geschichten bei uns, weil Das hatten wir nicht, klar. Die Lego-Bausteine haben wir uns nicht weggenommen.
Ja. Und dann hatten wir schon die Wahl. Also wenn ich sage, ich habe dich mit 14 kennengelernt, ne, das ist ja schon in einem Alter, ungeachtet unseres Altersunterschieds. Ja. Du bist ja auch ein Junggebliebener im Geiste und wirst es auch bleiben, auch sehr gerne. Haben wir schon uns dann ausgewählt. Also wir haben uns gegenseitig ausgewählt. Und das ist so eine Qualität. Und insofern denke ich, bei allem Stress, ja, den man dann auch hat, und vielleicht geht man hier konfrontativ anders miteinander um als mit einem Freund. Vielleicht können wir uns auch gegenseitig mehr erlauben. Ich weiß es nicht, bin ich mir unsicher. Bei einer Freundschaft. Ja. Denke ich, dass wir uns, und wir sind schon befreundet. Das würde ich absolut unterstreichen. Obwohl wir Brüder sind.
Oder? Ich würde es auch so sagen. Ich würde es auf jeden Fall so sagen. Und ich glaube, der Unterschied von diesen 9 Jahren, der hat dabei eher geholfen, glaube ich. Auch wenn wir teilweise Konflikte, glaube ich, haben, die vielleicht verdrängt sind, weil wir mit den Eltern in Verbindung anders aufgewachsen sind und es da vielleicht irgendwelche, ja, nicht geklärte Sachen zwischen Verbündet und Rivale sein gegeben hat, zwischen Gleichbehandlung und Nicht-Gleichbehandlung oder vielleicht auch, dass der Ältere dann mal was gesagt hat zum Jüngeren, dass das nicht aufgearbeitet werden konnte und sich angestaut hat und dann irgendwann mal in einem anderen Zusammenhang vielleicht auch noch heute raus muss oder umgekehrt, das schon. Aber ich bin absolut bei dir, dass ich auch eine Freundschaft in dem Sinne, wie Freunde das betrachten, mit dir habe. Also zum Beispiel sowas wie, wenn was ist, ja, dann kann ich dich anrufen, dann bist du da. Man hat diese Erlebnisse zusammen, die total Spaß machen, die einzigartig sind. Sowas hat man unter Freunden nämlich. Ja, das hat mit Brüdersein nichts zu tun.
Doch, ich verstehe dich absolut. Also wir treffen uns vorrangig nicht auf Zwangsterminen wie Beerdigungen und Hochzeiten, sondern wir verreisen auch dann viel zu selten, gebe ich ja zu, liegt oft an mir. Suchen wir uns schöne Sachen aus, wie Freunde sich halt so eine Reise zusammen erarbeiten würden. Wir erleben da auch wirklich viel und in der Regel sprechen wir das vorher ab und wir finden immer einen gemeinsamen Nenner und ja, schön ist das.
Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, was man so Freundschaften zuspricht, nämlich bedingungslos, ehrlich, vertrauensvoll, sowas, das haben wir. Habe ich dich das akustisch, glaube ich, und andere auch nicht verstanden? Kannst du es nochmal sagen? Ach so, das brauchen wir nicht. Erkläre, warum, bitte. Das ist jetzt die Humor, das war jetzt der Humor, den habe ich jetzt nicht verstanden.
Und so weiter. Also ich meine, man eckt ja schon mal ab und zu an, oder? Und letztendlich ist es aber so, dass wir insofern das Vertrauen haben, dass wir auch, wenn wir mal Stress miteinander haben, denke ich, dass wir sicher sein können, dass sich das alles wieder gerade bügelt.
Daniel, mir ist gerade was ganz anderes eingefallen. Entschuldigung. Ich habe nämlich gerade eben gesagt, deutscher Meister war Braunschweig, als du geboren wurdest. Ich hatte in meinem Zimmer, kannst du dich daran erinnern, diese Jägermeisterplakate ohne Ende, weil Braunschweig hatte war Trikot, die erste Trikotwerbung im deutschen Fußball war nämlich Eintracht Braunschweig. Ich glaube, der Präsident hieß Maas und mit diesem Jägermeister, ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt einfällt.
Ja, da bin ich auch oft heimlich rein, Patrick. Wenn du weg warst, das Erste, was ich gemacht habe, weil ich glaube, die Zimmer waren nicht absperrbar.
Aha, aha. Ja. Die durften wir nicht abschließen. Die durften wir, glaube ich, nicht abschließen.
Meine Mutter hatte da eine Phobie. Die hatte da kriegsbedingt, bunkergeschichtenmäßig, hatte die Angst vor geschlossenen Türen, glaube ich. Sagt man dann so als Erwachsener. Ja, okay. Wenn man im
und dann bist du da rein und dann?
Da bin ich rein und habe mir deine Pickelhaubensammlung.
Oh Gott, ich hatte eine Pickelhaubensammlung.
Ja, und dann später, so ändern sich die Weltsichten. Und du hattest einen Wellensittich, Siegfried hieß der, richtig?
Ja,
du warst aus
natürlich hatte ich.
Und das fand ich natürlich auch immer spannend. Ich habe ihn nie angefasst. Ich bin nie näher als 1 Meter an den Käfig ran. Er ist meistens immer freigeflogen.
Ja, der ist freigeflogen. Ja. Ich hatte ja insgesamt dann irgendwann mal 30, 40 Nymphensittiche in der Außenpoliere.
Ja, zusammen mit Michael Kleimann. Ja. Auf jeden Fall bin ich da immer heimlich rein, war schwer beeindruckt von John Lennon-Plakaten, also Beatles-Plakaten und der Tapetenwand mit Ich trinke Jägermeister.
Ja, Wahnsinn. Und ich tatsächlich noch zwei Pickelhauben vom Vater da stehen, Wahnsinn.
Das waren mehr.
Mehr. Hätte ich sie mal noch, weil die sind heute ziemlich viel wert. Ich habe sie aber irgendwann irgendwo, keine Ahnung, wo die geblieben sind. Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Gut, und wenn ich da noch eine interessante Geschichte erzähle. dein Vogel Siegfried, dein Nervensittich, der konnte die Brücke Quai pfeifen. Das finde ich auch ziemlich beeindruckend.
Möchtest du es pfeifen, damit alle wissen, was die Brücke am Quai ist? Oder soll ich pfeifen oder lassen?
Ich habe so trockene Lippen. Mach du das also bitte. Du bist der Musiker.
Ich will jetzt nicht richtig pfeifen, sonst fallen allen die Ohren ab. Aber das konnte er tatsächlich. Ja, das war's. Gut. Ach so, ja. Gut. Aber das ist vielleicht jetzt ganz schön wieder der Bogen von dem Hobby Vögel, das ich heute noch habe. Also ein Hobby von mir. Du hast, und das hatte ich eben schon mal kurz angedeutet, da möchte ich unbedingt noch mit dir sprechen, drüber. Ein spezielles Hobby, das ich auch überhaupt nicht teile, obwohl ich, um das jetzt vorwegzunehmen, ein großer Fan von Dinosauriern und Knochen bin auch. Insofern stimmt's gar nicht, wenn ich drüber nachdenke. Nur du hast es konsequent zu deinem Hobby gemacht. Du bist Fossiliensammler.
In ganz kleinem Maßstab natürlich, aber das mache ich. Ich sammle. Ja, das ist zum Beispiel auch ein Unterschied, glaube ich. Du bist nicht so der Sammler.
Ich bin überhaupt nicht der Sammlertyp, nee. Deshalb sind die Pickelhauben also auch irgendwie, genau wie die Briefmarken, irgendwann verschütt gegangen, weil es überhaupt nicht mein Ding ist. Nee.
Auf jeden Fall, ja, ich sammle, ich gestehe, ich sammle, ich habe eine Affinität zu Ausgestorbenen, zu toten Tieren im Gegensatz
zu dir. Ja, ich aber auch, doch auch. Aber
Also ich sammle in der vorzugsweise versteinerte Seeigel.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Versteinerte Seeigel.
Ja, das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, weil die so ganz same, same, but different. Die sind alle, also sie sind jetzt keine wahnsinnig klugen Tiere, aber das wissen alle. Aber die haben auch, und das hat was mit Architektur vielleicht auch zu tun, haben so einen ganz speziellen Schalenaufbau, wie so eine Kuppel mit einzelnen Segmenten, also Hightech sozusagen. So ein bisschen wie das, sage ich jetzt mal so. Nein, das Petersdom, aber vielleicht wie Frei Otto, das ist ein Architekt, der hat das zum Beispiel, das Olympiastadion hat der das mitentworfen.
Und willst du behaupten, dass Seeigel aussehen wie das Olympiastadion in Berlin?
Nein. Aber die sind alle so aus Segmenten, sind die Kuppeln so zusammengesetzt und das ist schon sehr, sehr spannend. Die sind alle eine Art, aber sehen unfassbar unterschiedlich aus. Klein, groß, dick, sehr wenig behaart, so wie ich im Gegensatz zu dir, und mit ganz großen Stacheln und so weiter und so fort. Also das Gesetz der Serie und die kleinen Unterschiede. Und es macht halt auch wahnsinnig Spaß, in Steinbruch zu fahren. Also ich sammle bevorzugt in der Kreidezeit, die Zeit, wo die Dinosaurier ausgestorben sind.
Also in Erdschichten, wo in der Kreidezeit, meinst du, ne?
Genau, das ist auch die Nähe zu Hannover, die Nähe zu Rügen hier in Berlin. Das sind auch so die einzigen Sachen, wo man in Wahrheit ein bisschen Fossilien sucht.
Und dann gehst du mit einem Hammer und einem irgendwie eine Schaufel durch die Gegend, beschreib das mal bitte, und gräbst irgendwie rum und weißt, wo die Dinger liegen. Die sehen aus wie Steine, man muss das mal beschreiben. Ich habe die natürlich schon gesehen. In Schubladen sortiert, Tausende würde ich fast sagen.
Ja, wenn's mal reicht.
Ja. Sehen aus wie Steine, also schon so wirklich so kuppelig, aber eigentlich so Steine. Man sieht Punkte, da waren die Stacheln drin.
Sag nicht, mein Seeigel. Und ja, das ist so, die werden dann frei präpariert und dann haben die eine ganz tolle Struktur, so als würde man sie heute im Prinzip, die sind so erhalten, so original, natürlich ersetzt durch Calcit, als wird man sie am Strand finden. So gut sind die erhalten und das macht dann schon Spaß, sowas zu machen. Ich gehe dann in den Steinbruch und vor allen Dingen kann man da sehr gut abschalten. Man hat immer ein Muster im Kopf, konzentriert sich nur auf ein Ding und die Alltagssorgen sind weit weg.
Ja, ich wollte es gerade fragen. Das ist mit Sicherheit eine Motivation. Also wie Pilzsammler auch oder Briefmarkensammler, man konzentriert sich. Aber bei Musik machen ist das ja genauso. Aber das ist ein... Eben. Was ist jetzt der Was kannst du aus den Seeigeln an sich lernen, wenn du die dir anguckst? Was kann man lernen?
Also wenn ich was von Seeigeln lernen würde, dann wäre ich geistig unterbelichtet, glaube ich.
Ja.
So, also das bin. Weil, wie gesagt, ich habe es ja schon angedeutet, das sind jetzt so keine, also keine Helden sozusagen. Nee, was ich halt lernen kann, ist, wie vielfältig selbst in einer Art, in einer Gattung, ich hoffe, ich benutze die biologisch richtigen Begriffe, wie unterschiedlich das sind, bis hin zu pathologischen Sachen, ja. Unterschiedliche Muster, Fundzustände, Aufwachsungen von anderen Muscheln auf den Schalen, also unterschiedliche Erhaltungsstadien. Ja. Ich finde das halt wahnsinnig spannend und auch sehr ästhetisch und sehr schön und die dann nachher ein bisschen zu katalogisieren, so heißt es, zu präparieren, das ist ja auch nochmal der Nachgang des Abschaltens. Aber das ist halt irgendeine Macke. Irgendwann, es geht fast jedem Fossiliensammler so, bei mir in ganz bescheidenem Maße. Ich will mich da noch, also es ist ein sehr, sehr kleines Hobby, wie auch immer, ist das dann auch einfach hat natürlich auch was mit Schatzsuche zu tun,
ja.
Dort, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn man dann so einen regulären Seeigel findet, das ist relativ selten. Ich will jetzt nicht den Unterschied genau erklären.
Kannst du aber.
Das sind meistens kleine Seeigel, die eine besonders schöne Struktur haben, besonders eher seltener sind. Und wenn man sowas findet, dann ist das so, wie wenn man weißen Trüffel findet. Ja. Ist vielleicht ein ganz schöner Vergleich. Ja. Für mich sind das die weißen Trüffel der Kreidezeit.
Und ich denke, man kriegt natürlich ein Verständnis für die Natur, für die Erde, wie lange es die gibt, wie lange es solche Tiere schon gibt und dass möglicherweise heutzutage vieles von dem, was es ganz, ganz lange gab, zerstört wird. Vielleicht ist das auch sowas. Weiß ich nicht, ob man das so im Hinterkopf hat.
Also ich glaube zu wissen, dass die Erde nicht 6453 Jahre alt ist, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich werde in meinem Leben kein Kreationist mehr. Ja. Nein, das ist so. Es ist die Vergänglichkeit. Es ist aber auch aufgrund der Erhaltung diese frappierende Echtheit, so die erlebt. Also dass man wirklich auf diesem Meeresboden, dass man sozusagen eine Zeitreise machen kann. Mit ein bisschen Abstraktionsvermögen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und klar, das, was du angedeutet hast, auch dieses immer wieder Aussterben von Arten, immer wieder neuen Entstehen von Leben. Das ist schon eine sehr spannende Sache und macht einem auch so, so ganz banal, jetzt ein bisschen pathetisch, so hilft einem vielleicht auch mit der eigenen Endlichkeit ein bisschen klarer zu kommen. Aber das wird jetzt schon sehr weit. Also in erster Linie macht es mir Spaß.
Wobei wir jetzt organisch beim Virus wären, um es mal so auszudrücken. Ja. Das hat natürlich auch was mit Vergänglichkeit zu tun. Und wie geht's dir im Moment damit, wenn ich dich jetzt das frage, was ich alle zum Abschluss frage in diesem kleinen Podcast, wenn du über Corona nachdenkst, was sollte aus dieser Corona-Zeit vielleicht möglicherweise bleiben oder soll gar nichts bleiben? Was soll auf jeden Fall verschwinden? Weil welche Gedanken hast du dazu?
Also der Coronavirus sollte definitiv verschwinden. Sehr lustig.
Ja.
Wir haben am Anfang schon mal drüber gesprochen, ich glaube, das war Anfang des Jahres und so, wo wir gesagt haben, was passiert denn eigentlich mit uns? Ne? Ich war ganz optimistisch und habe gedacht, naja, jetzt, ne, es wird alles wird gut, das schweißt alle zusammen, dieses gemeinsame Elend. Elend in Anführungszeichen, weil das ist ja das Problem, dass es in Teilen so einen wahnsinnigen Abstraktionsgrad hat. Ja. Also wir waren jetzt zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, wir waren ja im Saarland, ganz kurz, ein kleiner Bogen.
Wir beide.
Wir haben jemand wir beide und wir haben jemanden getroffen, du erinnerst dich, der gesagt hat, mein Vater ist gestorben.
Aha.
Ja. Und da sagt er, ich bin noch gar nicht fertig, mein Bruder ist an Corona gestorben. Sein Zwillingsbruder. Ja. Ungefähr in meinem Alter, zwischen dir und mir waren die. Das war das erste Mal, wo es mir richtig so die Kinnlade runtergefallen ist, weil uns geht's ja dank, und da kann man ja meckern, wie man will. Ich denke, die Politik, die macht da schon sehr viel richtig in ihrer Vorsichtigkeit. Jetzt mit allen Sachen, die dich vielleicht auch betreffen, als Alleinunterhalter, als Solo-Selbstständiger. Ja. Ne? Ich bin hier Angestellter. Das ist ein anderes Problem. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich dachte, es schweißt uns alle zusammen, aber ich habe den Gefühl, es ist ja genau das Gegenteil.
Es spaltet sukzessive
und das habe ich mir anders vorgestellt. Und ich finde auch einfach, was ich mir so oft sage, da wäre ich jetzt eher beim Jahrgang, als wäre ich 1959 und noch früher geboren, kommt es mir manchmal so vor, ich traue es mich eigentlich gar nicht zu sagen, uns fehlt einfach ein bisschen die Demut. Mhm. So. Und eigentlich habe ich das Gefühl, uns geht's eigentlich allen zu gut. Und je besser uns es geht, ne, je weniger wir mit Corona beschäftigt waren, in Wahrheit geht's ja jetzt erst richtig ans Eingemachte und wird durch die Decke gehen. Das ist ja alles Vorgeplänkel. Und wenn selbst bei so einem Vorgeplänkel schon so unfassbare Sachen passieren, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will, ist ja schon tausendmal besprochen hier mit den ganzen Covid-Idioten, da hört es dann bei mir auf und das macht mir dann wirklich Sorge. Und mal gucken, wo der Zug hingeht. Also ich bin, ich habe es mir anders vorgestellt. Ja. Sowohl von der Erkrankung an sich, als auch, was das mit unserer Gesellschaft macht. Ist ein Trauma. Und mal gucken, wie wir da rauskommen. Ja.
Genau, mir geht das sehr ähnlich. Und natürlich stehst du, wenn du sowas wie eben gesagt hast, unter dem Eindruck, in Berlin ist das halt alles vollkommen anders, wenn man durch Neukölln geht oder so. Das kann man ja in weiten Teilen in Deutschland gar nicht nachvollziehen.
Hm? Nee, das geht wirklich nicht. Das kann man nicht nachvollziehen.
Daniel, wir sollten langsam zu Ende kommen. Haben wir was vergessen beim Thema Brüder, beim Thema Freundschaft? Möchtest du noch was sagen?
Ich denke, wir haben jetzt sehr viel gesprochen. Ich hoffe, es war noch zu, spannend, was wir so gesagt haben. Also mir hat es auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht, Patrick. Ich hatte ein bisschen Angst davor, muss ich sagen. Ich war das erste Mal.
Im Podcast?
Jetzt in der Form im Podcast mit dabei, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das ist schön.
Und ich würde es jetzt einfach so belassen. Ja,
das werde ich auch tun.
Und wir telefonieren morgen wieder, gell?
Ja. Ja, ich hoffe, mit der Akustik ist es jetzt gut, aber das vielleicht das sollte man noch mal kurz sagen. Wir wollten den Podcast wirklich persönlich in Berlin machen, was ich natürlich wahnsinnig schön gefunden hätte. Aber das ging jetzt tatsächlich wegen Corona wieder nicht, wegen Covid-19, sondern wir müssen es wieder an diesem, scheiß Computer machen. Deshalb Tonqualität, wie es halt ist. Daniel, ich freue mich wahnsinnig, dass du mitgemacht hast, dass es dir Spaß gemacht hat. Ich danke dir, dass du da bist, dass du mein Bruder bist, dass du mich lebenslang wirklich bereicherst, dass ich diese Familie habe, auf die ich mich zurückziehen kann, wenn ich Sicherheit brauche. Ich bin einfach stolz auf dich. Danke, dass du mitgemacht hast.
Patrick, was soll ich jetzt erwidern? Ich sag jetzt mal ganz kurz, weil wir aufhören müssen, dito.
Sehr gut. Tschüss, Daniel. Wir sehen uns.
Tschüss. Ciao.